Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Dieser Tage gilt es, eines Geburtstags zu gedenken. Am 14. August wäre Georges Prêtre 100 Jahre alt geworden, einer der temperamentvollsten Dirigenten des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts. Bevorzugter Maestro der Primadonna Assoluta Maria Callas und in Wien vielen noch in Erinnerung als erster Gastdirigent der Wiener Symphoniker und als Dirigent zweier unvergesslicher Neujahrskonzerte der Wiener Philharmoniker. Manche erinnern sich auch noch gern an von Prêtre dirigierte Vorstellungen an der Wiener Staatsoper oder bei den Salzburger Festspielen. Willkommen im Musiksalon. Dafür war Georges Prêtre berühmt. Ein Maestro für französische Komponisten und noch mehr für französische Kompositionen mit spanischem Flair, wie eben Carmen von Georges Bizet oder auch der Bolero von Maurice Ravel, der zu den bevorzugten Repertoirestücken von Prêtre gehörte. Wer glaubte, das ist doch immer das Gleiche in diesem Bolero von Ravel, der konnte seine blauen Wunder erleben. Oder besser, sehr vielfarbige Wunder. Aber davon später. Georges Prêtre hatte ein weites Herz. Er war ein Bub sehr junger Eltern, beide waren noch Teenager und der Vater war besonders temperamentvoll. Er hat es auch nicht gern gesehen, dass sein Sohn Musik machen wollte. Der schlaue Georges, der wusste, ein Klavier wird nicht ins Haus kommen, das ist viel zu teuer. Er hat sich im Katalog beim Musikalienhändler eine Trompete ausgesucht. Wenn du nicht brav übst, drohte der Vater, dann zerschlage ich dir diese Trompete auf deinem Schädel. Das hat sich der kleine Georges zu Herzen genommen. Und weil er wusste, dass zu Hause für sein Fahrrad kein neuer Sattel besorgt werden konnte, da fuhr er halt ohne Sattel, Tag für Tag, mehrere Kilometer in die nächstgrößere Stadt, um dort an der Musikschule Trompete zu lernen. Musik den Beginn von Gustav Mahlers 5. Symphonie, ein legendäres Trompetensolo, den hätte Georges Prêtre selbst spielen können, als er diese Aufnahme mit den Wiener Symphonikern gemacht hat. Die Trompete war sein Instrument. Er war gut genug darauf, dass er schon als Teenager in einem Pariser Jazzclub akzeptiert worden ist. Der Club war in der Nähe von der Gare Montparnasse und da durfte der kleine Georges schon mitmusizieren. Ganz jugendfrei war das nicht, aber die musikalischen Qualitäten des kleinen Georges haben die Kollegen überzeugt. Was er da an Musik kennenlernen konnte, war einer der Grundpfeiler seiner tiefen Musikalität über Jahrzehnte. Die musikalische Welt, in der Georges Prêtre groß geworden ist. Musik von George Gershwin und anderen Meistern auf halbem Weg zwischen Jazz und Klassik, die hat er immer wieder aufgeführt und auf Schallplatten aufgenommen. In seiner Zeit als erster Gastdirigent der Wiener Symphoniker hat er dann im Wiener Konzerthaus sogar eine ganze Gershwin-Gala einstudiert, neben Debussy-Galas und Wagner-Galas und was er sonst noch veranstaltet hat als Symphonikerchef. Die Gershwin-Gala ist damals sogar vom ORF im Fernsehen übertragen worden. Für die Wiener Symphoniker hat die Begegnung mit Prêtre in den späten 70er und frühen 80er Jahren so etwas wie eine Temperamentsinjektion bedeutet. War gar nicht leicht, mit ihm zu musizieren. Seine Schlagtechnik war bei den Orchestern in aller Welt ebenso gefürchtet, wie sie als Mittel zum Zweck anerkannt war. Keiner hat mit so unorthodoxen Methoden dermaßen viel Energie aus einem Orchester heraufbeschwören können. Zündende Effekte und so viel Leidenschaft, wie man sich's nur wünschen konnte, je nach Musikstück. Präzision war Georges Prêtre nicht so wichtig. Aber auch die kleinste Neben- und Mittelstimme musste mit genauso viel Leidenschaft erfüllt sein, wie die angeblichen Hauptstimmen und der Bass. Darum hat er sich als Dirigent gekümmert. Er sei ja schließlich Interpret, hat er immer betont, kein Kapellmeister. Das hat bei aller Verzweiflung über die Anstrengungen, die es die einzelnen Musiker gekostet hat, den Bewegungen von Prêtre zu folgen und ihre Einsätze zu finden, auch bei den Orchestern bald dazu geführt, dass sie Prêtre geliebt haben. Der Erfolg war ihnen nämlich sicher, wenn er am Pult stand. Das Publikum hat seine energiegeladenen Interpretationen geliebt und es hat sich jedes Mal zu stürmischen Ovationen hinreißen lassen. Musik von Offenbach bei einem der beiden Neujahrskonzerte, die Georges Spraeth dirigiert hat. Spät aber doch hatten sich die Wiener Philharmoniker überreden lassen, mit diesem Dirigenten zu arbeiten. Das war, als die Bindung des Maestros zu den Wiener Symphonikern zu Ende gegangen war. Da konnte es endlich zu einer nicht minder stürmischen Beziehung zwischen den Philharmonikern und dem Maître kommen. Den beiden Neujahrskonzerten hat man nicht angehört, dass der Dirigent bereits in seinen 80ern stand, als er sie dirigiert hat. Immer hat er für sprichwörtlich jugendlichen Schwung gesorgt, ganz egal, wie alt er gerade gewesen ist. Und das nicht nur bei französischen, amerikanischen oder, was viele überrascht hat, auch bei wienerischer Musik, sondern auch im klassischen und im großen symphonischen romantischen Repertoire. Das steht ja bei den Wiener Orchestern traditionsgemäß im Zentrum des Interesses. Georges Spraeth hat man das alles zunächst einmal nicht zutrauen wollen. Trotzdem hat er in seine Programme in Wien und bei Tourneen konsequent auch Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms und Bruckner dirigiert. Und jedes Mal hat er es verstanden, ein neues Licht auf altbekanntes Terrain zu werfen. Nicht zu vergessen seine lebenslange Liebe zur Musik von Richard Strauss. Dessen letzter Oper, dem Capriccio, hat die erste große Zusammenarbeit Spraeths mit den Kräften der Wiener Staatsoper gegolten. Das war noch in der Ära Herbert von Karajans, der Spraeth sehr geschätzt hat und ihn schon als jungen Mann engagiert hat. Er war dafür verantwortlich, dass der junge Franzose die Wiederaufnahme des Capriccio betreuen durfte, Mitte der 60er Jahre. Das war die Wiederaufnahme der Erstaufführungsproduktion, die natürlich zunächst einmal Karl Böhm herausgebracht hatte. Und wenn bei Böhm Elisabeth Schwarzkopf die Gräfin gesungen hatte, dann war es diesmal bei Georges Spraeth Lisa de la Casa in der Paraderolle der Gräfin Madeleine.
Thank you.
Lieder della Casa mit einem Ausschnitt aus dem Schlussmonolog der Gräfin aus Capriccio von Richard Strauss, dirigiert von Georges Prêtre, 1964 an der Wiener Staatsoper. Initiiert war das von Direktor Herbert von Karajan, der zeitlebens ein Förderer des jungen Franzosen geblieben ist. Er hat ihn nicht nur in seiner Amtszeit als Staatsoperndirektor nach Wien geholt, sondern viel später auch nach dieser Erstbegegnung wieder mit den Philharmonikern zusammengeführt. Bei den Salzburger Festspielen ebenso wie bei den Pfingstkonzerten. Die Philharmoniker waren zunächst eher skeptisch, auch angesichts der unkonventionellen Schlagtechnik Prêtres. Und wohl auch wegen seiner oft gewöhnungsbedürftigen Umgangsformen, die nicht selten so eruptiv gewesen sind wie seine mitreißenden Interpretationen. Es hat diesen Georges Prêtre nirgendwo lange gehalten. Schon deshalb. Schon bei seinem ersten Opernengagement im damals französischen Teil Nordafrikas hat er den Theaterleiter provoziert. Als man ihn wegen seiner energetischen Interpretation der Ballettmusik aus Saint-Saëns, Samson und Dalila zur Rede gestellt hat, hat er kurz und bündig gemeint, wenn Sie hier nicht wissen, was ein Bacchanal ist. Sehr zum Ärger des Intendanten, sehr hörbar zur Freude des Publikums. Wie schon gesagt, für künstlerische Leitungspositionen war der Heißsporn nie zu begeistern. Oder jedenfalls nie lange. Das Publikum hat seine Konzerte und die Opernveranstaltungen geliebt, aber der flügge Schmetterling ist oft unvermittelt rasch weitergeflogen zur nächsten Blüte. Er war schon in seinen 60ern, als es den Wiener Symphonikern gelang, ihn zum Engagement zu bewegen. Chefdirigent wollte Georges Prêtre keinesfalls genannt werden. Also hat man nach einer anderen Position gesucht und nannte sie ganz einfach erster Gastdirigent. Damit war er zufrieden. Natürlich war er in Wahrheit der Chefdirigent und es wurde eine der glücklichsten Zeiten in der jüngeren Geschichte dieses Wiener Konzertorchesters. Unter Prêtres Leitung hat man sich gern auch dramatische Eskapaden gegönnt, unter anderem eine Wagner-Gala und die eruptive Wiedergabe von Siegfrieds Trauermarsch aus der Götterdämmerung, die hat nicht vergessen, wer sie damals live hören durfte. die Wiener Symphoniker und Georges Prêtre. Wie gesagt, festnageln auf französisches Repertoire durfte man diesen Dirigenten nicht. Unvergessen beim Wiener Publikum ist zum Beispiel eine interessante Parallelaktion. Als sich die Philharmoniker dank eines gültigen Plattenvertrags mit der Deutschen Grammophon mit Claudio Abbado anschickten, sämtliche Beethoven-Symphonien aufzunehmen und auch im Konzert zu spielen, da haben die Symphoniker und der Prêtre zu einem eigenen Beethoven-Zyklus gebeten. Und viele Kenner hat das weitaus mehr überzeugt. Prêtres Beethoven. Das war nicht nur bei den Symphonien alles andere als akademisch, vielmehr immer dramatisch aufgeputscht. Wie vielmehr noch in den Theatermusiken, zum Beispiel in der Egmont-Ouvertüre. Die musikalische Liebesgeschichte zwischen den beiden großen Wiener Orchestern und diesem Dirigenten, die hat sich spät in Georges Prêtres Karriere ereignet. Ein bisschen später ist es dann auch zur Zusammenarbeit mit dem Symphonieorchester des Südwestfunks gekommen. Das waren eigentlich die einzigen etwas längerfristigen Engagements, die dieser Künstler je eingegangen ist. Im Übrigen war er als Wirbelwind der Klassikszene in Europa, aber auch in den USA viel beschäftigt, aber nie lange an einem Ort, wie gesagt. Wichtig war von Anfang an die Arbeit in den Aufnahmestudios der großen Plattengesellschaften. Legendär dabei die Zusammenarbeit mit der Primadonna Assoluta Maria Callas. Sie hat ihn ausdrücklich als ihren Lieblingsdirigenten bezeichnet. Und in der letzten Phase ihrer märchenhaften Karriere zwei Operngesamtaufnahmen, die Carmen und die Tosca, mit Prêtres gemacht, aber auch legendäre Soloalben, die sich verkauft haben wie die warmen Semmeln. Die Plattengesellschaften hatten zumindest eine Zeit lang genügend Vertrauen in diesen Dirigenten, um ihm nicht nur solche Aufnahmen anzuvertrauen, die sich vorhersehbar gut verkaufen würden. Prêtres hatte von Jugend an ein herzliches Verhältnis zur gemäßigten Moderne, vor allem für jene der Komponisten seiner französischen Heimat. Allen voran Francis Poulenc. Er hat den jungen Interpreten sehr geschätzt und hat ihm sogar wichtige Uraufführungen und Erstaufnahmen in den Plattenstudios anvertraut. Aus dieser Zeit, das waren die späten 50er und frühen 60er Jahre, gibt es hübsche Anekdoten über den exzentrischen Komponisten, der stets mit Hut im Studio erschien. Und der Dirigent hat dann berichtet, wenn Poulenc zufrieden war, dann hat er die Krempe seines Huts nach oben gerollt. Und dann hat er großlos lächelnd das Studio verlassen. Dann waren alle glücklich. Ein Ausschnitt aus der Erstaufnahme von Francis Poulencs Stabat Mater. Aber apropos Moderne. Georges Prêtres hat sich auch mit der Musik der Wiener Schule beschäftigt und von einem der berüchtigten Zwölftonwerke gibt es eine maßstabsetzende Aufnahme unter seiner Leitung. Im Verein mit Christian Ferras ist er ins Studio gegangen, um Alban Bergs Violinkonzert aufzunehmen. Und da muss man nur einmal in den Beginn hineinhören, um zu erleben, wie Prêtres auch diese Musik aus Stimmungsmalerei herauswachsen lässt. Es geht ja da um ein Porträt der jungen Manon Gropius. Das Violinkonzert ist ja dem Andenken eines Engels gewidmet. Und dieser Engel ist eben Manon Gropius, die Tochter aus der Ehe von Alma Mahler mit dem Bauhausarchitekten Walter Gropius. Sie ist früh an einer heimtückischen Krankheit verstorben und Berg hat ihr ein musikalisches Denkmal gesetzt. Und am Beginn des Violinkonzerts erleben wir also dieses junge Mädchen, eine Frühlingsmusik. Thank you. Musik von Alban Berg in der Zwölftonmethode seines Lehrers Arnold Schönberg komponiert und doch Stimmungsmusik von zauberischer Schönheit. Georges Prêtre hat das aus einem Orchester herauszulocken verstanden. Und da hört man, dass auch Alban Berg nicht immer weit weg ist von den Stimmungsmalereien der französischen Impressionisten. Die gehörten natürlich zum Leib- und Magenrepertoire dieses Dirigenten. Und wenn wir hören, wie er eine Tondichtung wie den Nachmittag eines Fauns von Debussy vor uns erstehen lässt, wie die Bilder eines Märchenbuchs, dann verstehen wir, warum Orchester wie Publikum diesem Dirigenten verfallen waren. Das ist wirklich ein impressionistisches Gemälde in aller Vielfarbigkeit, mit allen Nuancen, vor allem in den leisen dynamischen Regionen, die man sich von einem Orchester nur wünschen kann. Georges Prêtre und das berühmteste Orchesterwerk von Claude Debussy, Prélude à la Prémédie d'un Enfant. Fehlt noch zum Abschluss der andere der Impressionisten, der nicht immer so impressionistisch komponiert hat, Maurice Ravel. Seinen Bolero haben wir schon am Anfang erwähnt. Ravel selbst meinte, es sei sein bestes Stück, aber er enthalte keine Musik und damit spielt er auf etwas an, was über diesen Bolero immer wieder gesagt wird. Das ist ja doch immer wieder dasselbe. Tatsächlich wiederholen sich zwei Melodien, pianissimo beginnend und dann dynamisch mehr und mehr gesteigert bis zum äußersten fortissimo, ununterbrochen. Und die Musik bleibt bis auf die Takte unmittelbar vor Schluss ununterbrochen im gleichen C-Dur und ununterbrochen im gleichen Rhythmus. Dieser Bolero, der zu den faszinierenden Orchesterstudien der Musikgeschichte gezählt wird, ist ein Effektstück. Alle Dirigenten haben damit Erfolg. Georges Prêtre hatte den meisten Erfolg damit, denn er hat es wirklich geschafft, über dem eher festgehaltenen Rhythmus der Trommeln und der Bässe die Melodien ganz frei fließen zu lassen, sodass man überhaupt nicht mehr gehört hat, wo hier Taktstriche sein könnten. Das war eine Meisterleistung sondergleichen. Er hat sie noch einmal zelebriert bei seinem allerletzten Konzert in der Mailänder Scala. Da war er bereits über 90 Jahre alt, hatte aber hörbar und spürbar noch immer nichts von seiner Energie eingebüßt. 22. Februar 2016. Das letzte Konzert des Dirigenten Georges Prête an der Mailänder Scala mit dem dortigen Orchester. Er stand im 92. Lebensjahr. Am 4. Jänner des Folgejahres 2017 ist er gestorben. Dieser Tage wäre er 100 Jahre alt geworden.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.